Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist Gerd Reuter, ein Arzt, der 30 Jahre als Radiologe in verschiedenen Kliniken gearbeitet hat und der heute diesem offiziellen Medizinbetrieb gegenüber äußerst skeptisch eingestellt ist. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Herr Reuter, Sie waren vor 2 Jahren schon mal bei uns zu Gast mit der Folge, dass unser Mail-Postfach fast explodiert ist. Erinnern Sie sich?
Ja, ich weiß, Nachfrage bei medizinischen Themen ist immer besonders groß.
In diesen aufgeregten Zeiten doppelt groß. Wir werden sehen, was im Laufe der Sendung passiert. Sie sind vor 5, 6, 7 Jahren aus diesem offiziellen Medizinbetrieb raus. Hat es da einen konkreten Grund gegeben, einen bestimmten Anlass?
Ja, ich habe vor 7 Jahren meine Tätigkeit aufgegeben, weil ich zunehmend gesehen habe, dass in der Medizin Vorgänge passieren, die ich als Teil einer Klinik nicht mittragen möchte. Das heißt, unnötige operative Eingriffe, unnötig lange Aufenthalte, wo ich immer wieder bezweifelt habe, dass das noch im Sinne des Patientennutzens ist.
Haben Sie damals als Arzt in den verschiedenen Kliniken dagegen opponiert oder war das von vornherein aussichtslos?
Ja, also ich habe eigentlich mich an mehreren Kliniken immer wieder unbeliebt gemacht, weil ich gegen Vorgänge, die abgelaufen sind, mich gestellt habe, habe eine gewisse Unterstützung von den Kollegen erfahren, aber es wollte sich eigentlich niemand dann so exponieren, dass er mich so unterstützt hätte, um die Vorgänge wirklich zu ändern. Von daher habe ich gesagt, wenn wir sie nicht ändern können, dann ohne mich.
Der Faktor Geld spielt ja ganz offenkundig im deutschen Gesundheitssystem eine große, vielleicht sogar die entscheidende Rolle. Mit welchen Konsequenzen für den Patienten?
Ja, der Faktor Geld ist in der Medizingeschichte immer schon wichtig gewesen, wenn man sich's anschaut, und heute nicht weniger wichtig geworden, auch wenn man das gerne immer mal so ein bisschen versteckt und sagt, es ging in erster Linie um jedes Menschenleben und es ging um die Gesundheit. Nein, es hat schon die Konsequenz, dass einfach zu viel Medizin stattfindet. Und das haben wir in früheren Zeiten gehabt, aber in früheren Zeiten nicht so extrem wie heute, denn Geld bringt einfach nur eine Maßnahme.
Wo konkret findet Medizin Ihrer Einschätzung nach zu viel statt?
Ja, man kann sagen, in nahezu allen Bereichen. Also wir machen extrem viele Operationen. Wir machen extrem viele Herzkatheteruntersuchungen. Das kann man also auch sehen im Vergleich mit anderen Ländern, dass die Quote in Deutschland massiv hoch ist und dass sie eigentlich in keinem Verhältnis zur Krankheitshäufigkeit steht.
Werden zu viele Medikamente verabreicht?
Ja, das ist auf jeden Fall auch der Fall.
Klar und eindeutig?
Ja, das ist so, wir haben eine Übermedikation. Wenn wir sehen, dass 80-jährige Menschen heute im Durchschnitt 10, 12 Medikamente zu sich nehmen, dann kann das nicht mehr gut sein. Denn wir wissen ja, je älter wir werden, umso mehr Probleme haben wir mit Medikamenten. Ja.
Was ist denn, wenn Sie dieses Beispiel bringen, 80-Jährige mit 10 verschiedenen Medikamenten, hat da eigentlich irgendeiner mal drauf geguckt, wie die Wechselwirkungen sind?
Ja, sollte man, aber wird zu wenig gemacht. Wissenschaftliche Studien über Wechselwirkungen von Medikamenten gibt es jenseits von 3 Medikamenten überhaupt nicht mehr. Das heißt, bereits das 4. Medikament ist eigentlich wissenschaftlich nicht mehr abgesichert, weil wir nicht genau wissen, was mit den anderen Medikamenten passiert.
Der Mediziner und inzwischen Medizinkritiker Gerd Reuter, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, 30 Jahre Arbeit als Radiologe in verschiedenen Kliniken und Krankenhäusern. Wo beispielsweise?
Ja, ich war zuerst Chefarzt gewesen in Wiesbaden in einer Klinik. Dann war ich viele Jahre Leiter einer Klinik in Wien und am Schluss in Thüringen in Saalfeld.
Selbstständig gemacht haben Sie sich nie mit eigener Praxis?
Nein, also das hat mir nie gelegen. Ich war eigentlich immer ein Teamplayer, Zusammenarbeit mit anderen Kollegen. Und wenn man eben selbst sehr viel auch am Patienten arbeitet, also Katheterbehandlungen macht, dann geht das in der Praxis nicht.
Wenn Sie zurückgucken, wie viele überflüssige Röntgenaufnahmen haben Sie in Ihrem beruflichen Leben gemacht?
Ja, die Mehrzahl mit Sicherheit.
Die Mehrzahl?
Also 80-90% haben eigentlich keine zwingende Indikation gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Und das habe ich eben auch frühzeitig gesehen und kritisiert und mich dann natürlich bei den Kollegen nicht unbedingt beliebt gemacht.
Und sind trotz dieser Erkenntnis so lange dabei geblieben?
Ja, man kann ja in dem System durchaus versuchen, etwas zu ändern. Man kann etwas bessern. Und ich denke, einige Sachen sind mir auch geglückt. Also ich habe unnötige Untersuchungen verhindert und ich habe auch Operationen, die unnötig gewesen wären, mit Katheterbehandlungen ersetzen können. Und das sind die Dinge, wo man dann seinen Beitrag leistet.
Also ich bin medizinischer Laie und habe vom Röntgen keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei Ihrer Formulierung 80-90% der Röntgenaufnahmen sind überflüssig bis sinnlos, die Mehrzahl der Radiologen in diesem Land aufschreien wird.
Ja, werden sehr viele aufschreien, weil natürlich auch sehr viele von den Aufnahmen leben. Das muss man ganz nüchtern sagen. Und gerade wenn wir über Röntgenaufnahmen sprechen, die hätten eigentlich in den letzten Jahren noch viel mehr zurückgehen müssen, weil wir ja andere bildgebende Verfahren haben, die mehr aussagen.
Mit welcher Begründung unterfüttern Sie jetzt diese Feststellung, 80-90% der Röntgenaufnahmen sind überflüssig?
Ja, das ist die persönliche Erfahrung, die ich habe über die Jahre. Und es gibt natürlich auch einige wenige Studien zu dem Thema, die eben dann mal wirklich untersucht haben, was waren denn die Konsequenzen der Aufnahmen. Und das ist ja immer das Entscheidende. Haben Bilder auch eine Konsequenz nachher für den Kranken?
Hat sich, was die technische Entwicklung von Röntgengeräten, da was verändert und was verbessert? Oder anders gefragt, sind Röntgenaufnahmen heute weniger gefährlich, als sie es vor einigen Jahrzehnten beispielsweise noch waren?
Ja, Gott sei Dank. Also da war ja die Röntgendosis am Anfang sehr hoch, dass man also wirklich mit Spätstrahlenschäden rechnen musste bei ganz einfachen Röntgenaufnahmen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass wir heute vielfach keine einfachen Röntgenbilder machen, einmal Luft anhalten und einen Schuss, sondern Computertomografien. Und die haben dann natürlich eine wesentlich höhere Strahlenbelastung, also so Größenordnung 50 bis 100 Mal so hoch gegenüber einem Röntgenbild, wo man sich auch sehr genau überlegen sollte, ob die Aufnahme denn wirklich Sinn macht.
Haben Sie für sich selber mal ausgerechnet, wie viel Röntgenstrahlung Sie in Ihrem beruflichen Leben mit welchen Konsequenzen abgekriegt haben?
Ich habe es für mich nie ausgerechnet. Es ist auch schwer zu bestimmen, ist abhängig von der Strahlenqualität, von dem Abstand, den man hatte. Aber in meiner Generation hat man eigentlich keine wirklich kritische Strahlenbelastung mehr bekommen.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Gerd Reuter, der vor 5-6 Jahren aufgehört hat, als Radiologe zu arbeiten, anschließend dann neue Nische gefunden hat, das Bücherschreiben, aktuelles Buch jetzt. Ein Mammutunternehmen, 2500 Jahre europäische Medizingeschichte. Wie haben Sie dieses Ding gestemmt, Herr Reuter?
Ja, es ist ein großer Brocken gewesen, hat mich am Anfang auch etwas erschreckt. Aber ich glaube, es geht dann, wenn man selbst Arzt ist und die roten Linien in der Geschichte sieht. Da kommt es nicht auf alle Details drauf an, sondern muss einfach sehen, was mit unterschiedlichen Arten von Medizin wirklich bewirkt wird.
Wo haben Sie im Wesentlichen recherchiert? Im Internet?
Ja, im Internet die Recherchen. Es gibt ja sehr viele inzwischen zugängliche Digitalquellen. Also das ist ganz komfortabel geworden.
Bibliotheken irgendwo in dieser Republik?
Ja, das waren nur Einzelfälle vor Corona gewesen. Aber das meiste ist eben Gott sei Dank digital verfügbar.
Womit fangen wir an? Mit den alten Griechen? Ein paar Jahrhunderte vor Christus? Was haben die medizinisch auf den Weg gebracht?
Ja, die alten Griechen haben ja eigentlich deutlich länger nachgewirkt, als man so glaubt. Denn die Säftelehre, die aus dem alten Griechenland kam, die hat ja bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, eigentlich bis in das 20. Jahrhundert hineingewirkt. Da wurden auch noch Aderlässe gemacht, Brechmittel und Klistiere verabreicht. Also von daher hat sich 2400 Jahre lang in der Medizin sehr, sehr wenig bewegt.
Dann gab es damals diesen Herrn Hippokrates, der im alten Griechenland welche Rolle gespielt hat?
Ja, vermutlich, so ganz genau weiß man es ja nicht. Es war ja eine ganze Heilerdynastie gewesen. Da gab es mehrere mit Namen Hippokrates. Das war vermutlich Hippokrates der Zweite. Und der war wohl der Erste, der Werbung für seine Heilersippe gemacht hat und der auch eine Ausbildung jenseits seiner Familienmitglieder gegen Geld angeboten hat.
Und der dann den nach ihm benannten Eid auf den Weg gebracht hat?
Weiß man auch nicht so ganz genau. Es gibt wohl Fragmente von so einem Eid aus dieser Zeit, aber die eigentliche Vollversion, die heute noch zirkuliert, die stammt aus dem Mittelalter und die ist wohl in kirchlichen Werkstätten entstanden.
Dann kam das Römische Reich. Was haben die Mediziner in Rom anders und vielleicht auch besser gemacht als ihre griechischen Vorgänger?
Ja, gar nicht so viel anders, denn die haben ja vor allem griechische Mediziner aufgenommen. Und die griechischen Mediziner haben dann die griechische Medizin nach Rom getragen. Es gab nur in Rom vorher schon eine eigene Naturmedizin, genauso wie in den germanischen Ländern.
Nach unseren heutigen Maßstäben, wie gut war die Medizin in diesen Jahren des Römischen Reiches?
Ja, also so schlecht war das gar nicht. Wir wissen ja heute aus Funden von Operationsinstrumenten, dass die alle wesentlichen Instrumente für verschiedenste Manöver, die heute auch im Operationssaal zu finden sind, die hatten die auch schon. Also die haben entsprechend gar nicht zu wenig operiert.
Was haben die operiert damals?
Ja, also sie haben jetzt keine Eingriffe groß am Brustkorb und im Bauchraum gemacht, aber sie haben Leistenbrüche operiert, sie haben natürlich Brüche gestellt, sie haben eingeringte Glieder wieder in Ordnung gebracht, sie haben aber auch eben Tumoren entfernt, sie haben Abszesse operiert, also schon sehr viel, was angefallen ist.
Haben die Narkosemittel damals gehabt?
Ja, Narkose hat es damals durchaus gegeben. Es wird ja gerne bei uns erzählt, dass die erst eben im 19. Jahrhundert eingeführt worden wäre. Da wurde sie wieder eingeführt. Aber damals gab es bereits sogenannte Schlafschwämme. Das heißt also, wo narkotisierende Substanzen eingeatmet wurden. Und das andere ist natürlich Opium. Opium hat man eben vor Operationen genützt. Also schmerzfreie Operationen gab es damals in Griechenland.
Wenn wir mal eine Station machen im Mittelalter, die Situation damals, ich glaube, schreckliche hygienische Verhältnisse, dramatische Seuchen, viele Kriege und dazwischen eine Medizin und Mediziner, die was gemacht haben.
Ja, viele Mediziner waren damit völlig überfordert. Es war eine Medizin, die ja eben noch aus dem alten Griechenland, aus dem alten Rom stammte und viele Krankheitsursachen ja gar nicht geklärt waren wie Krankheitserreger. Diese Medizin konnte nicht helfen und sie hat letzten Endes nicht nur nicht geholfen, sondern sie hat eben sogar stark geschadet.
In welcher Beziehung?
Ja, wenn jemand, der eine Durchfallerkrankung hat, dann auch noch einen Aderlass bekommt, entwässert wird und noch ein Brechmittel bekommt, dann hat das kaum mehr ein Gesunder überlebt. Und es ist zu wenig bekannt, dass gerade die vielen Seuchentoten damals weniger an den Krankheitserregern als an der Medizin gestorben sind.
Wurde damals eigentlich schon obduziert?
Ja. Man hat also schon für Krankheitsursachen die ersten Obduktionen gemacht. Es wurde von Seiten der Kirche nicht gewünscht. Also da wurde eher wenig gemacht. Das ging erst ab dem 16. Jahrhundert in einer größeren Frequenz los. Aber in Italien zum Beispiel ist das also auch schon früher gemacht worden.
Die Medizin hat sich danach dem Mittelalter logischerweise weiterentwickelt. Gibt es da irgendwelche Meilensteine, von denen sich's lohnt, die mal genauer anzugucken?
Ja, es wurden immer viele Meilensteine durchgesagt, wie eben die neue Anatomie von Andreas Vesalius oder eben, dass man dann die Blutzirkulation mit dem Herz als Pumpe erkannt hat. Aber das hat alles auf die Medizin keine praktischen Auswirkungen gehabt. Denn es hat sich an der Säftelehre, an den Aderlässen und den Brechmitteln und den Klistieren hat sich bis ins 20. Jahrhundert nichts geändert, muss man sagen. Also große Meilensteine kann man da nicht mal verkünden.
Dann gab es dieses 20. Jahrhundert mit welchen bahnbrechenden Neuerungen?
Ja, auch da hat es eine Weile gedauert, denn zunächst mal, obwohl man ja Krankheitserreger schon Ende des 19. Jahrhunderts zugeordnet hatte, gab es keine Heilmittel. Die Impfungen haben nicht wirklich funktioniert, außer der Pockenimpfung, die es ja um 1800 gab, und Antibiotika hatte man zunächst auch nicht. Die Penicilline, müssen wir wissen, die gab es eigentlich erst ab dem Zweiten Weltkrieg.
Die Medizin war über viele, viele Jahrhunderte absolut männlich dominiert. Wann hat sich das geändert? Wann haben auch Frauen begonnen, da eine bestimmte Rolle zu spielen?
Naja, ganz ursprünglich war sie vielleicht sogar weiblich, nach dem, was wir ahnen können, also in der Zeit auch vor Griechenland. Da gab es ja durchaus, als Priesterinnen und Heilerinnen oft eine Person waren, waren das auch Frauen. Also zum Beispiel im alten Ägypten waren die hochgeschätzt. Es war dann in den Männergesellschaften in Griechenland und in Rom, da haben sie keine Rolle gespielt. Und dann auch natürlich im christlichen Mittelalter mit der Kirche, da waren die Frauen eigentlich auch weg und waren degradiert. Sie waren nicht mehr Ärztinnen, sondern nur noch Pflegerinnen.
Und ganz allmählich dann im 20. Jahrhundert die Trendwende.
Kam dann allmählich die Trendwende, wobei man auch sagen muss, in den früheren Jahrhunderten gab es durchaus Ärztinnen, was heute eher verschwiegen wird, nämlich vor allem in den jüdischen Familien. In den jüdischen Familien sind auch Frauen ärztlich ausgebildet worden und haben dann auch Praxen eröffnet, Mittelalter, Renaissance, und haben dort Medizin ausgeübt.
Wir haben etliche Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörer, die sozusagen nochmal den Radiologen, der sie ja sind, fragen, wie hoch beispielsweise die Strahlenbelastung ist, wenn man beim Zahnarzt geröntgt wird.
Ja, es kommt auf die Zahl der Aufnahmen an, wie das Ganze gemacht wird, ist sicherlich im Einzelfall konkret für einen fraglichen Zahn eine Aufnahme, wo man sich keine Gedanken machen muss. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine direkte Belastung, die auch relativ nahe an kritischen Organen wie der Schilddrüse und zum Beispiel den Augenlinsen ist, dass man sich da auch jede Aufnahme gut überlegen muss.
Ein Hörer fragt, warum seiner Beobachtung nach oft Röntgenaufnahmen gemacht werden vor CT und vor MRT.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, denn es wird eigentlich eher noch so traditionell gemacht, dass man sagt, man macht erst mal eine Lungenaufnahme und dann später geht's weiter. Das heißt, erst mal die einfache und dann eine aufwendigere Maßnahme. Aber in vielen Situationen, konnte ich das im Berufsleben immer feststellen, war es eigentlich klar, dass man ohnehin mehr wissen muss und dann hätte man sich gleich die Röntgenaufnahme sparen können.
Eine Hörerin möchte wissen, warum ihrer Einschätzung, ihrer Beobachtung nach, wenn man beispielsweise den Orthopäden wechselt, der sofort neue Röntgenaufnahmen macht und mit den alten Röntgenaufnahmen, die möglicherweise nur ein paar Monate alt sind, nicht zufrieden ist.
Ja, es hat halt auch immer finanzielle Gründe. Eine Aufnahme ist eine Abrechnungsposition nicht nur für einen Radiologen, sondern auch für die sogenannten Teilradiologen, Orthopäden, Internisten oder andere Dienstleister, die eine bestimmte Aufnahme abrechnen können.
Apropos Geld, Klaus Müller-Bechtung aus Sinsheim schreibt, die Krankenkasse hat ihm eine Salbe oder die Erstattung einer Salbe für 20 Euro verweigert. Gleichzeitig hat sie die OP-Kosten für 40.000 Euro genehmigt.
Ja, das zeigt, dass in unserem Krankensystem ganz starke Lobbyinteressen vorhanden sind. Das sind einerseits die Krankenhäuser, die bei der Abrechnung eine erhebliche Rolle spielen, dann natürlich auch die Ärzteschaft, die mitmischt. Und dann kommt es eben genau zu solchen Auswüchsen, dass eigentlich sehr teure, aufwendige, oft sogar unnötige Maßnahmen großzügig bezahlt werden, auch zum Beispiel neue chirurgische Abteilungen eingerichtet werden und eine Abrechnungserlaubnis bekommen, obwohl sie gar nicht benötigt werden.
Ist es eigentlich schon immer so gewesen, dass Krankenhäuser Geld verdienen müssen, fragen einige SWR1-Hörerinnen und Hörer?
Ja, natürlich musste man auch Geld verdienen, aber wenn wir jetzt mal weit zurückgehen ins Mittelalter, da war das natürlich nicht mit Abrechnungssystemen, da waren sehr viele Dinge, liefen über eine karitative Schiene ab. Es wurde dann auch über Spenden von der Bevölkerung sehr viel Geld eingehoben, um das Ganze zu machen. Und man hat natürlich viel billiger gewirtschaftet als heute.
Ein Hörer möchte wissen, ob es tatsächlich so ist, dass Krankenhäuser dann am meisten Geld verdienen, wenn Patienten auf den Intensivstationen möglichst lange bleiben.
Ja, die Faktoren gibt's leider. Und zwar nicht grundsätzlich immer länger, sondern es gibt eben gewisse Zeitabschnitte, die definiert werden. Dass beispielsweise eine Beatmung auf der Intensivstation über eine gewisse Zeit wird bezahlt und es wird dann ab einem gewissen Zeitpunkt nochmal ein Zuschlag gemacht. Und Abrechnungskontrollen belegen leider, dass dann diese Zeiträume genau genutzt werden. Das heißt also, man geht noch in den nächsten Zeitraum, um den Zuschlag zu bekommen. Das heißt, ein Patient wird unnötig länger beatmet.
Gerade kommt die Frage von Frieda Kauber aus Winnenden. Wie sollte man als aufgeschlossener Patient sich verhalten, um überflüssige Behandlungsmethoden zu vermeiden?
Ja, wichtig ist, sich selbst zu informieren, sich auf jeden Fall immer eine zweite oder eventuell auch eine dritte Meinung einzuholen. Dann kommt zwar der Einwand, dass man sagt, man kann sich dann schwer entscheiden, aber man hat dann schon mal die wichtige Information, wenn ich widersprechende Meinungen bekomme, dass offensichtlich die initiale Empfehlung nicht so eindeutig ist.
Sie haben in der ersten Stunde, als es ums Röntgen ging, also Ihr Spezialgebiet, gesagt, 80-90% der Röntgenaufnahmen seien sinnlos und überflüssig. Welchen Prozentsatz würden Sie in diesem Zusammenhang bei Operationen nennen?
Ist sicherlich von der Art der Operationen unterschiedlich. Aber wenn wir sagen, jede zweite Operation müsste nicht sein, ist das sicherlich die unterste Grenze.
Wo wird häufig und zu viel operiert?
Naja, wenn wir uns heute die Operationen für einen Gelenkersatz anschauen, also die sind massiv in die Höhe gegangen und das kann man nicht einfach nur mit dem Faktor Alter erklären.
Knieoperation, künstliche Kniegelenke.
Künstliches Knie, künstliche Hüfte. Wir haben natürlich auch viel zu viele Operationen, zum Beispiel am Herzen, Herzklappen, die Operationen sind massiv nach oben gegangen. Dann die Bypass-Operationen, die sehr häufig gemacht werden am Herzen, wo viele auch letzten Endes sich anders erledigen lassen würden oder auch nicht wirklich einen Sinn machen. Aber selbst bei Frakturen, wo man sagt, ja, Operationen, da müssen wir nicht lange zurückschauen. Da sind viele Frakturen gegipst worden, auch mit guten Ergebnissen, die jetzt mit Platten operiert werden.
Aber was Herzoperationen angeht, steht der Operateur da nicht vor der schwierigen Aufgabe, entscheiden zu müssen, operiere ich, helfe ich damit möglicherweise, vielleicht auch nicht, dem Patienten, aber ich habe es versucht. Und wenn ich nicht operiere, dann stirbt er möglicherweise.
Ja, die Alternative wird gerne in der Medizin so hart gestellt. Aber wir haben ja sehr gute Selbstheilungsmechanismen. Und es ist immer wieder ein Erstaunen auch für altgediente Mediziner, dass Patienten, die Behandlungen verweigert haben, 10, 20 Jahre später bei guter Gesundheit wieder von ihnen angetroffen werden. Wo man sagen muss, ja, es geht auch ohne Medizin nicht einfach in die Kiste, sondern man kann auch ohne Medizin überleben.
Wobei diese Selbstheilungskräfte, die Sie gerade angesprochen haben, die müssen ja enorm ausgeprägt sein. Also die Reparaturfähigkeit des eigenen Körpers. Ist das eigentlich entsprechend wissenschaftlich gut und fundiert untersucht?
Ja, die sind enorm, aber da hat sich die Medizin nicht sonderlich drum bemüht, weil man ganz klar sagen muss, die Selbstheilung ist immer als Konkurrenz in der Medizin angesehen worden, denn was der Körper selbst heilt, kann man ja nicht mehr behandeln.
Und damit kann man kein Geld verdienen.
So ist es, denn die Gesundheit und der Tod, die bringen halt nun mal die Ärzte und die Pharmaindustrie um ihr Brot.
Bevor wir auf die Medikamente kommen, eine Hörerin stellt eine, wie ich finde, absolut berechtigte und kluge Frage. Wenn zu viel operiert wird, Herr Reuter, fragt die Hörerin, wenn zu viel operiert wird, warum bezahlen die Krankenkassen das und spielen da mit?
Ja, weil die Krankenkassen nicht unbedingt an einem anderen Tisch sitzen gegenüber den Leistungserbringern und es auch Personalunionen gibt. Das heißt also, Manager, die in Krankenhauskonzernen oder in Krankenhäusern tätig sind, die sind dann irgendwann auch wieder in Krankenkassen tätig. Und da gibt es auch entsprechende Absprachen. Ansonsten wäre es ja auch nicht zu erklären, dass man bei Überversorgungen zusätzliche gleichartige Abteilungen immer noch genehmigt. Mhm. Man kann es ja einfach dann auf den Beitragszahler abwälzen. Dann werden die Gebühren erhöht und solange das toleriert wird, kann man das Spiel weiterspielen.
Jetzt zu den Medikamenten und der Mail von Michael, die ich gerade vorgelesen habe. Also er nimmt 27 Medikamente am Tag und fragt, kann das gesund sein?
Ja, da muss man gar nicht im Einzelfall wissen, welche Medikamente das sind. Bei der Anzahl der Medikamente ist die Schädlichkeit eigentlich schon klar. Denn viele Medikamente interagieren miteinander und zwar nicht im positiven Sinne. Das heißt also, es muss schädliche Effekte geben, alleine wenn man sich vorstellt, dass fast alle dieser Medikamente über die Nieren ausgeschieden werden müssen.
Das heißt, Michael braucht einen Arzt, der da mal sich den Überblick verschafft, Ahnung hat und ihm sagen kann, was sinnvoll ist und was er weglassen soll?
Ja, das ist ganz entscheidend. Das ist ja momentan eine Krux, die wir haben. Wir haben immer mehr verschiedene Facharztdisziplinen. Jeder schreibt irgendetwas Neues auf, aber keiner übernimmt die Gesamtverantwortung für die Medikamente und hat den Überblick und sagt, wenn wir diese Therapie starten, müssen wir andere Therapien absetzen. Wenn der Patient das selbst nicht von sich aus macht, passiert eigentlich häufig gar nichts.
Es werden zu viele Medikamente verschrieben, da sind sich eigentlich alle einig. Also ich kenne nie oder habe bisher in meinem Leben niemand erlebt, der gesagt hätte, im Gegenteil, es werden zu wenig Medikamente verschrieben. Wo wird zu viel verschrieben? Bei Antibiotika?
Ja, also Antibiotika kann man sagen, sind 90-95% der Verordnungen mit Sicherheit unnötig. Warum? Weil 95% werden ambulant verordnet. Das heißt, wenn jemand nicht so schwer krank ist, dass er in der Klinik liegt, braucht er praktisch nie Antibiotika.
Bei einer bakteriellen Infektion?
Die Masse macht die Selbstheilung. Und dann ist es ja so, das hat man in den letzten Jahren Gott sei Dank wenigstens erkannt, wenn überhaupt Antibiotika, dann nur in einem Stoß von maximal 3 Tagen. Es gibt keine Belege, dass eine längere Gabe von Antibiotika irgendeinen positiven Effekt hätte.
Okay, ich bin kein Antibiotikum- oder Antibiotika-Spezialist, weiß aber, dass da jetzt viele Mails aufploppen werden, die sagen, Reuter hat Unrecht.
Ja, das mag gut sein, weil das leider von der Pharmaindustrie in den letzten Jahrzehnten ja gestreut worden ist. Man müsse immer 10 bis 14 Tage einnehmen, damit keine Resistenzen entstehen. Aber es gibt einfach Studien, die das schon längst widerlegt haben.
Wie groß ist das Problem in Deutschland in Sachen Medikamentenabhängigkeit?
Das ist wesentlich größer, als es eigentlich zugegeben wird. Man geht davon aus, dass jeder Arzt heute in der Praxis mindestens einen Patienten pro Tag sieht, der wirklich abhängig ist. Und das sind eben nicht nur die klassischen Opiate oder Opioide, von denen man abhängig sein kann, sondern eben auch von ganz anderen Medikamenten, was sich häufig darin äußert, wenn nicht weiter verschrieben wird, nicht weiter verordnet wird vom Arzt, dass dann Patienten aggressiv werden. Die sind nicht unbedingt böse, sondern die haben eigentlich schon eine Abhängigkeit.
Sehr viele Mails von Hörerinnen und Hörern, die sehr detailliert beschreiben, wie Angehörige mit Medikamenten, verzeihen Sie den etwas saloppen Ausdruck, vollgepumpt werden. Andrea schreibt, sie hätten ein Haus gekauft, den Müll entsorgt und plötzlich hätten sie innerhalb dieses Mülls 2 große blaue Säcke voller Medikamente gefunden. Vermutlich kein Einzelfall, oder?
Ja. Nein, das ist leider die Regel, diese 8 bis 10 Medikamente bei 80-Jährigen, das ist der statistische Durchschnitt und das kann gerade im Alter nicht gesund sein, weil eben viele Medikamente durch die schlechtere Nierenfunktion nicht ausreichend schnell ausgeschieden werden und eigentlich überdosiert sind.
Wir wollten ja zum Schluss dieser Sendung ein bisschen was Optimistisches und Versöhnliches noch den Hörern mit auf den Weg geben, also beispielsweise, wie man es schafft, möglichst lange zu leben. Ein Thema, mit dem sie sich ja auch intensiv beschäftigt hat, gehört zu dieser Kunst des langen Lebens auch ein Stück weit auf Medikamente zu verzichten?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den eigentlich viele Altersforscher gar nicht berücksichtigen. Die reden immer über das Essen, was und wie man essen sollte, aber es gehört dazu, das Lebensmittel Atemluft. Deswegen bin ich mit diesen ganzen Maskenpflichten überhaupt nicht glücklich, denn frische Luft ist nun mal was ganz Wichtiges, genauso wichtig wie ein gutes Essen. Und zum anderen muss man eben sagen, der Abstand von der Medizin, wie Sie das schon angedeutet haben. Denn wenn jeder Dritte von uns letzten Endes maßgeblich auch mit an der Medizin stirbt, dann sollten wir uns da zurückhalten.
Also was die Maskenpflicht angeht, dieses Fass machen wir, wir schaffen es auch zeitlich nicht, dieses Fass machen wir jetzt nicht mehr auf. Also Masken schützen vor Viren, ob es Coronaviren sind oder andere Viren, das einfach mal so als Gegenposition genannt. Nochmal, was die Frage der Lebensverlängerung, der positiven Lebensverlängerung betrifft. Was ist von ganz zentraler und möglicherweise unterschätzter Wichtigkeit? Bewegung?
Ja. Also Bewegung ist sehr wichtig und nicht nur, damit wir eben an der frischen Luft sind, sondern es stärkt halt auch die Muskulatur. Und die Muskulatur, die ist ja das oder in Summe das Organ, wo der Zucker aufgenommen wird. Und je weniger Muskulatur wir haben, umso mehr Zucker wird im Blut verbleiben. Und damit kommt zum Beispiel der berühmte Altersdiabetes, der alleine schon besser wird, wenn wir mehr Muskulatur haben.
Wenn man diese Bewegungsgeschichte ernst nimmt und sich entsprechend verhält, stabilisiert und steigert das auch das Immunsystem und damit auch die Selbstheilungskräfte des Körpers?
Ja, letzten Endes alles, was unsere Vitalität steigert, und da ist es eben nicht nur das Essen, sondern die ganze Bewegung in frischer Luft, die wichtig ist, das macht unsere Systeme, mit denen wir uns heilen, einfach besser. Und diese Systeme, die sind besser als jede Medizin, das müssen wir zugeben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Eins gehört. SWR1.